ARD.
Es gibt Momente, da höre ich so Musik und werde total high. Und das klingt dann meistens irgendwie so.
Jörg, ich kenne das Gefühl, aber das könnte auch musikalisch ganz anders klingen, nämlich so.
Ja, würde ich sagen, ist schon ziemlich unterschiedlich. Und trotzdem, da gibt es ja irgendwie so dieses Gemeinsame. Es gibt dieses absolute Glücksgefühl beim Musikhören, so eine Begeisterung. Ich glaube, das kann man Euphorie nennen. Und warum gibt's das überhaupt? Vielleicht, weil
das Musikhören ganz viele Areale anspricht, die zum ältesten Areal gehören, das das Gehirn so hat, ja, also sozusagen unser Neandertaler in uns anspricht. Und insofern ist das, glaube ich, auch so eine überwältigende, starke Macht, weil es so wie Hunger und Essen, Fortpflanzungstrieb und Sex ist eben offensichtlich Musik etwas, was auf der gleichen ursprünglichen, urwüchsigen Ebene funktioniert. Ne? Und deswegen ist es auch etwas, was uns so extrem emotional mitnehmen kann.
Jetzt ist noch die Frage, welche Musik macht das mit uns und wieso? Das fragen wir uns heute.
Fühlst du's? Was Musik mit uns macht.
Jetzt haben wir euch ziemlich gedroppt.
Boah,
mit unserem Intro.
Beat hättest du uns doch geben können, echt.
Erstmal hallo an alle, die zuhören. Wir sind Jörg Lengersdorf und Lena Hofbauer und das ist unser Podcast Fühlst du's? Was Musik mit uns macht. Und wir sprechen hier über Musik und Gefühle. Und heute in der dritten Folge, da geht's um ein Hochgefühl, um Gänsehautmomente in der Musik, um die absolute Selbstvergessenheit beim Musikhören. Besser gesagt, es geht um Euphorie.
Jo, und die kann völlig verschiedene Auslöser haben, haben wir, glaube ich, gerade schon gemerkt.
Ja, zum Beispiel der Klang eines bestimmten Instruments, der dich packt oder das Timbre einer Stimme oder vielleicht auch eine bestimmte Akkordfolge, die uns anrührt, eine Wendung in der Melodie oder einfach ein sehr elektrisierender Rhythmus wie bei Techno.
Bei dir hätte ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich gedacht, ja, so ein Cello oder so, das macht dich total euphorisch. Ich meine, du spielst doch selbst Cello. Also irgendwas muss da sein mit Lena und Cello, oder?
Du weißt, Cello kommt immer in jeder Folge.
Ja, weiß ich, kenne ich schon.
Aber jetzt war es erstmal Techno-Musik. Denn bei Techno, da begeben wir uns in ein Gefühl der Ekstase.
Aha, hast du nicht eben gesagt Euphorie? Also, wir müssen mal ganz zurückspulen. Was denn jetzt, Euphorie oder Ekstase?
Das klären wir jetzt ganz genau. Aber erstmal hören wir uns mal eine Definition von Euphorie an.
Euphorie ist eine zeitweilige, übersteigert heitere und zuversichtliche Gemütsstimmung und Hochstimmung, ein Zustand optimistischer Begeisterung, ein rauschhaft gesteigertes, überschwängliches Gefühl.
Jo, ich merke schon, wie die Stimme bei mir rauschhaft gesteigerte Gefühle auslöst. Also, ihr habt es gehört, das war Wikipedia. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt noch kein Wort verstanden, das muss irgendwie verständlicher gehen.
Ich habe tatsächlich überlegt, was für mich Euphorie bedeutet. Aber dieses Gefühl des tiefen Glücks, das unterscheidet sich bei mir so ein bisschen von dem, was ich so mir unter Euphorie vorstelle. Dass da natürlich ganz viele Endorphine freigesetzt werden, dass das limbische System aktiviert wird, dass Dopamin freigesetzt wird und so. Dass es den gleichen Effekt haben kann wie Heroinkonsum. Und dass natürlich Leute, die ganz viel tanzen, auch so eine Ekstase empfinden, so ein Hochgefühl der Ekstase.
Da sind schon so ein paar Keywords bei unserem Experten gefallen. Dopamin, Heroin. Klingt jetzt irgendwie so, als könnte man von Euphorie süchtig werden.
Man kennt das ja auch von Langstreckenläufern, die irgendwann in dem Moment der größten Erschöpfung oder so dann diesen Runners High kriegen, ne? Also diesen Moment, dass sie high werden, gerade weil sie am Rande der Erschöpfung sind. Und ich glaube, das sind so Momente, die auch beim Musizieren sich einstellen können, wenn man so im Flow ist und sich so verausgabt, dass man dann auf so ein hormonelles Niveau kommt, dass man eben wirklich sehr, sehr glücklich oder euphorisch ist. Die Gefahr ist dann immer der Moment anschließend, wenn das alles nachlässt. Ne? Die Performer auf die Hotelzimmer gehen und dann lange nicht schlafen können und irgendwann kommt vielleicht auch der Dip.
Ja, und diesen Dip kennt unser erster Experte Christoph Altstädt wahrscheinlich aus mehreren Perspektiven gleich. Denn Christoph Altstädt, den wir gerade gehört haben, der ist erstmal Dirigent, er ist studierter Pianist, er hat viel mit Jugendorchestern gemacht. Aber Christoph Altstädt ist auch studierter Mediziner. Er ist Anästhesist und kennt sich also auch mit der Wirkung von Schmerz mit Betäubungsmitteln aus.
Wir sollten vielleicht noch klären, was genau ist ein Dip?
Naja, das ist so, du bist auf der Bühne gewesen als Performer und du bist halt vollkommen auf Adrenalin und das Publikum jubelt und dann gehst du zurück ins Hotel und dann ist es halt wirklich oft so, dass du stundenlang nicht schlafen kannst, weil du noch so viel Adrenalin im Blut hast. Irgendwann fällst du dann in so einen ganz leichten Schlaf, wachst morgens wieder auf und dann bist du überhaupt nicht mehr erholt. Ganz im Gegenteil, du fühlst dich total schlecht, du bist in so einem richtigen Tief und den Unterschied dazwischen, den nennt man halt Dip, das ist oft nicht leicht.
Ich fand auch spannend, dass er die Wirkung von Euphorie mit Heroinkonsum gleichgesetzt hat.
Naja, also erstmal ist es ja so, dass du euphorisch werden kannst, wenn du einen Zustand extremer Anspannung irgendwie überwunden hast. Es gibt dann aber auch noch die medizinische Einordnung von Euphorie und da findet man häufig krankhafte Zustände. Also du kannst in der Medizin zum Beispiel als euphorisch bezeichnet werden, wenn du einfach in einem ganz schlimmen Zustand von seniler Demenz bist. Du kannst euphorische Zustände erlangen, wenn du zum Beispiel ein Krebsgeschwür im Gehirn hast. Oder du kannst natürlich auch euphorisch sein, wenn du schlichtweg Drogen eingeworfen hast, ne?
Ich habe auch mal nach der Wortherkunft von Euphorie geschaut und da steht dann beispielsweise ein begeisterter Gemütszustand der Lebensfreude, ein vorübergehendes, gesteigertes, gutes Lebensgefühl. Klingt erstmal ein bisschen positiver als bei dir. Aber zweitens steht da auch noch subjektives Wohlbefinden Schwerkranker. Ja, und Euphorie wird mit gewaltig, großer Dynamik, unendlichem Glück gleichgesetzt und Ekstase ist eigentlich so eine Art Superlativ von Euphorie. Wir haben jetzt auch mal noch einen Musiker gefragt.
Ferdinand.
Euphorie macht sich, glaube ich, bei mir in erster Linie dadurch bemerkbar, dass man einfach, also man kennt es vielleicht, dass man irgendwie so sagt, man fühlt es einfach. So, man sitzt drin und hat einfach das Gefühl, alle Bausteine passen gut zusammen.
Wir haben euch das mal ein bisschen aufgedröselt, weil Euphorie für uns eben unterschiedliche Bedeutungen hat.
Kapitel 1. Begeisterung.
Jörg, du hörst schon im Hintergrund Karl Orffs O Fortuna.
Mhm. Macht mich jetzt schon euphorisch, muss ich sagen. Und zumindest der Puls steigt.
Ja, macht viele Leute euphorisch. Bei mir ist es vor allem auch dieses eigene Konzerterlebnis, das ich damit verbinde. Also ich sitze da in einem riesigen Klangkörper. Viele Musiker sind auf der Bühne, Musikerinnen und Musiker. Der Chor auf dem Balkon, gigantisch. Also das ist einfach ein euphorisches Gesamterlebnis für mich.
Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auf O Fortuna wirklich nie im Konzert gespielt, so mit Geige oder so. Und trotzdem verstehe ich das irgendwie. Also die Musik pulst irgendwie im Hintergrund. Der Chor singt so wie so eine Vorbereitung auf irgendwas völlig Ekstatisches, was da gleich explodieren wird.
Also man kann das ja von verschiedenen Ebenen betrachten. Für Komponisten ist es natürlich auch wichtig, dass sie so aus ihrem Alltag, ihren Erfahrungen und ihrem Erleben schöpfen und dann etwas verarbeiten, sublimieren und in Musik erklingen lassen, was uns widerspiegelt. Das gibt uns ja die Chance, nicht nur die Ideen und die Gedanken des Komponisten so ein bisschen zu erahnen, sondern uns selbst auch darin wiederzufinden. Das ist ja die eigentliche Idee. Ich glaube, dieses Erkennen von menschlichen Regungen, Absichten und Erahnen von Momenten, das mit dem eigenen Leben zu verknüpfen, das ist eigentlich, was den Reiz und die Bedeutung von Musik für die Menschen letztlich ausmacht.
Wir kommen der ganzen Sache schon ein bisschen näher. Euphorie entsteht, wenn alles passt, kann man so sagen. Also wenn wir uns selbst darin wiedererkennen in der Emotion, die Musik uns da widerspiegelt. Also es geht eigentlich um das Glück, dass wir erkennen, dass die Musik uns da irgendwie verstanden fühlt, die gleiche Emotion transportiert.
Bei mir ist bei dieser Off-Musik eigentlich noch viel schlimmer. Ich fühle mich nicht nur davon verstanden, ich fühle mich irgendwie sogar ertappt. weil ich habe irgendwie das Gefühl, oft, das ist fast gefährliche Musik für mich, weil da entdecke ich plötzlich, dass da irgendwie sowas schlummert wie so animalische Triebe. Also weiß gar nicht, ich kriege da auch so ein bisschen so einen Rückzieher, so ein bisschen Furcht vor dieser Art von Euphorie bei Musik.
Das gerade war übrigens Professor Dr. Gunter Kreuz. Er ist Professor für systematische Musikwissenschaft an der Uni Oldenburg und er untersucht psychologische, körperliche und soziale Bedeutungen von Musizieren. Und ich habe ihn dann mal gefragt, welche Musik ihn euphorisch macht und er hat schon einen ganz anderen Geschmack.
Also ich habe so ein bisschen vielleicht einen ausgefallenen Geschmack. Jazz ist eine Nischenmusik, die wenige Leute so richtig begeistert, aber die, die es begeistert, die sind dann auch sehr euphorisch. So, ich bin so mit Fusion-Musik aufgewachsen, 80er, 90er und das hängt mir auch immer noch ein bisschen nach. Also da werde ich leicht euphorisch bei dieser Musik.
Ja, also offenbar kann man auch bei der Musik euphorisch werden. Die klingt jetzt total anders als eben die von Karl Orff. Und unser anderer Experte, Christoph Altstädt, der war ja Pianist und Arzt, der hat da auch noch einen anderen Geschmack. Der ist, muss ich sagen, ziemlich nah bei mir. Denn Christoph Altstädt, der mag auch so Robert Schumann Symphoniefinale.
Vorneweg habe ich gedacht, es gibt eigentlich niemanden, der mich so in Überschwang bringen kann wie Schumann. Ich finde, wenn Schumann euphorisch ist, dann steckt der mich auf jeden Fall an. Ich finde, Schumann macht häufig in den Schlusssätzen oder auch nochmal in Codas nochmal irgendwie so ein Tor zu einer neuen Welt auf.
Okay, mal zurück zur Wissenschaft. Es gibt zum Beispiel das Hochgefühl, Runner's High, das Stichwort viel, glaube ich, vorhin. Das müssen wir nochmal genauer definieren. Was passiert da im Körper? Also Gunter Kreuz, der hat mir das mal erklärt. Es gibt die sogenannte Chill-Forschung, also Rückenschauer, die sind mit starken Gefühlserlebnissen verknüpft und die kann man dann eben messen. Und diese sind stärker, wenn man die Musik kennt. Also mit einem neuen Musikstück geht es eher nicht so mit spontan starken Gefühlen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist Chill eigentlich so nochmal die Steigerung von Gänsehaut. Also Chill ist wirklich, wenn es dir über den ganzen Körper so rüberläuft. Und das ist dann die sogenannte Chill-Forschung, die das untersucht, richtig?
Ja, genau. Und Gunter Kreuz hat mir noch ein bisschen mehr zu dieser Forschung erzählt.
Es gibt aber einen kanadischen Forscher, Robert Satorre, der hat in den letzten 20 Jahren diese Chills, diese Rückenschauer zu Musik untersucht. Und der hat jetzt auch ein neues Buch von Perception to Pleasure über Musik publiziert. Und der hat in einer Studie mit transkranieller Magnetstimulation, das heißt, es werden da an der Schädeloberfläche Magnete angebracht, sodass sie das Gehirn nicht dauerhaft schädigen. Aber mit diesem Verfahren kann man die Kommunikation in der Hirnrinde bremsen. Und wenn er dieses Verfahren eingesetzt hat bei Menschen, die normalerweise Chills erleben zur Musik, dann waren die Chills dann weg. Die haben die Musik zwar gehört, aber sie haben emotional nicht das Gewohnte empfunden. Und das gibt auch einen Hinweis darauf, dass zum Erleben von diesen Chills eine ganze Menge Kommunikation im Gehirn auch notwendig ist. Also es ist nicht nur Automatismus im Mittelgehirn, wo dann Dopaminausschüttungen stattfinden, alles Mögliche, sondern es muss auch bewusst in der Hirnrinde reflektiert werden, um es erleben zu können.
Eigentlich klingt das Experiment ja so ein bisschen gemein. Ich meine, du liegst da wahrscheinlich auf so einer Bahre, du freust dich total, du hörst deine Lieblingsmusik, gleich kommt der Chill. Und dann erklärt dir der Wissenschaftler so, wir unterbrechen jetzt so ein paar Autobahnen im Gehirn. Das heißt, man kann diese Prozesse, die dann biochemisch im Gehirn ablaufen, einfach unterbrechen und dann passiert da nichts. Und alles, was man dann am Ende rausgefunden hat, ist, da muss unglaublich viel im Gehirn passieren, sonst könnte man es ja nicht unterbrechen.
Das ist eigentlich richtig schlimm, wenn man denkt, dass gerade das, was die Musik auslöst, so gestoppt wird. Ne?
Ja, schon.
Also das Gehirn ist offenbar sehr aktiv daran beteiligt. Und was ich auch so spannend finde, dass da so viele messbare und beeinflussbare Dinge im Hirn passieren. Und die Musik, die macht was und das Gehirn reagiert.
Ja, so genau. Es ist so ein bisschen wie mit Medikamenten. Das klingt auch so ein bisschen so, als würde Musik in Wirklichkeit in eine Apotheke gehören. Also ich habe dann Christoph Altstädt, den Arzt, nach unserem Gespräch tatsächlich nochmal angerufen und ihn gefragt, was genau wird denn da freigesetzt im Gehirn?
Endo, also endogen, also vom Körper produzierte Morphine, das ist ja ein zusammengesetztes Wort. Ein Endorphin ist ein endogenes Morphin. Das heißt, der Körper produziert Stoffe, die schmerzlindernd und schmerzunterdrückend sind. Und deswegen ist es ja so, dass man in mehreren Studien auch nachgewiesen hat, dass ja zum Beispiel Musik auch schmerzlindernde Effekte hat. Also Musik kann schmerztherapeutisch eingesetzt werden.
Opium war ja damals auch bei den Ägyptern und Sumerern als Medizin und Rauschdroge bekannt. Und Morphium dient als Schmerzmittel. Also Euphorie hat irgendwie ganz schön viele Gemeinsamkeiten mit Drogen.
Ja, oder sagen wir so, vielleicht nicht die Euphorie, sondern die Musik, die dafür sorgt, dass dann über diese Opiate irgendwie Euphorie entsteht, ne?
Dass es den gleichen Effekt haben kann wie Heroinkonsum. Und dass natürlich Leute, die ganz viel tanzen, auch so eine Ekstase empfinden, so ein Hochgefühl der Ekstase.
Und da war jetzt irgendwie so ein Stichwort, was mich dann doch hellhörig gemacht hat, nämlich tanzen. Also da sind dann Menschen, die schließlich in Ekstase geraten, also vielleicht was noch Stärkeres als Euphorie, weil die noch was zu der Musik zusätzlich machen, nämlich tanzen. Ich meine, das kann jetzt tanzen sein, aber ich gestehe bei der nächsten Musik immer, wenn ich die höre, dann fährt mir irgendwas in die Beine. Ich fange dann vielleicht nicht an zu tanzen, aber ich merke auf jeden Fall, wie mein Bewegungsdrang so irgendwie steigt.
Ja, dieser pulsierende Rhythmus, das ist ja so ein bisschen eigentlich wie Techno. Aber hier halt in dem Fall dann Walzer-Techno. Dreivierteltakt ist.
Genau, Walzer auf Speed. Bruckner, 9. Symphonie, Scherzo, sehr zu empfehlen, wenn man mal in Ekstase geraten will. Also für mich jedenfalls funktioniert's.
Wir fragen mal noch eine andere Musikerin, was sie von Euphorie hält.
Hannah. Zum einen kann das was sehr Lautes oder Fetziges sein und zum anderen vielleicht auch schöne Melodien oder einfach einzelne Werke, die einen eben auch berühren im Positiven.
Sie hat was Schönes gesagt, berührend. Also bisher war Euphorie bei uns eher fetzig und Euphorie kann aber auch berührend sein. Ja, man hat, glaube ich, so ein bisschen selbst in der Hand, welche Musik einen euphorisch macht.
Ja, und wahrscheinlich passiert das auch nicht in jeder Situation, weil ich könnte mir vorstellen, ich gehe einfach in ein Kaufhaus, bin so ein bisschen gestresst, muss gerade noch einen Brokkoli kaufen, dann höre ich vielleicht mein Lieblingsstück, aber ich werde da nicht sofort total breit, wenn ich im Kaufhaus ein krasses Stück höre. Man muss, glaube ich, auch bereit sein. Man muss irgendwie sich vorbereiten auf das Gefühl von Euphorie oder es passiert, kennst du wahrscheinlich auch, man hört eine Musik und man erinnert sich an irgendwas Krasses.
Kapitel 2. Erinnerung.
Weil wir sind doch sehr geprägt und es gibt solche Phänomene, das nennt sich das musikalisch-autobiografische Gedächtnis. Also was wir so zwischen 15 und 25 an Musik gehört haben und sehr stark in der Umgebung verbreitet war, das sinkt sozusagen in uns ein und oft ist auch das auch die Musik, die uns dann für den Rest des Lebens mehr oder weniger begleitet. Also wenn Sie jetzt in ein Altenheim gehen und denen ein Angebot machen von euphorisch stimmender Musik, dann wählen sie dann, wenn die um die 70, 80 oder 90 sind, Musik von ungefähr vor 60 Jahren, was da so an Schlagern durch die Radios geisterte. Und damit machen sie ein Programm und damit können sie garantiert viele Menschen erreichen.
Boah, ja, bei mir ist es auch immer so ähnlich. Wenn ich in der Pubertät schon mal zu irgendeiner Musik geweint habe, dann passiert mir das immer wieder. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr in der Pubertät, ne?
Ja, ich bin jetzt auch noch nicht im Altenheim und kann mich 60 Jahre zurückerinnern, aber es ist tatsächlich so. Also man erinnert sich doch eher an euphorische Momente, die in der Vergangenheit liegen. Mhm. Eine Geschichte von mir. Ich glaube, das Stück, was mich von Anfang an euphorisch gemacht hat, aber auch immer noch sehr euphorisch macht, ist das erste Cello-Stück, das ich auswendig spielen konnte. Habe ich fürs Abi gelernt. Mhm. Das war Fauré's Après un rêve.
Aber das gehört zu deinem Lieblingsstück. Ich merke das schon.
Gehört zu meinen Lieblingsstücken und es ist einfach, ich verbinde das natürlich mit einem Triumph, weil ich damit auch eine gute Note dann erzielt habe. Aber es hat so einen nachhaltigen Charakter, weil ich immer, wenn ich die Noten aufschlage, einfach weiß, dass ich das im Blut habe.
Aber warte mal, das heißt, das funktioniert, wenn du es selber spielst oder würde das auch funktionieren, wenn du es einfach nur hörst?
Auch wenn ich es höre, ja.
Wenn du jedes Mal schon vorher weißt, gleich ist es um dich geschehen, ich fange an zu weinen. Das geht mir zum Beispiel bei den ersten Takten von Humperdinck, Hänsel und Gretel so. Bei den Hörnern fange ich immer an zu weinen. Wenn ich das schon vorher weiß, dann bereite ich mich ja eigentlich sozusagen auf diesen Kontrollverlust schon vor. Und das macht es ja auch einfacher. Ich weiß gar nicht, ob einem das schon direkt beim ersten Mal passiert.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich Musik zum ersten Mal hören würde, gar nicht weiß, ob sich das immer so einstellen würde, dieser Moment der Überwältigung. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, ganz wichtig ist eine Erwartungshaltung. Und ich habe auch gesehen, dass in einer Studie beschrieben wurde, dass das eben dem Sex vergleichbar eine Erwartungshaltung ist. Eine Erwartungshaltung, dass dieser Moment sich einstellt und auch, dass der Körper alles daraufhin ausrichtet, dass dieser Moment der Erfüllung und der Überwältigung und des Kontrollverlustes sich einstellt und dass man halt bei Stücken, die man kennt, quasi in ganz bewusster Vorfreude darauf mit einem ganz anderen Mindset reingeht und auch mit der Bereitschaft, sich fallen zu lassen. Und ich glaube, das ist eben das Tolle, wenn man Stücke immer wieder hört, die das mit einem machen, dass man dann diese Art von Vorfreude darauf empfinden kann und das dann eben auch zulassen kann in einem öffentlichen Raum. Denn das ist ja doch etwas sehr, sehr Persönliches und sehr Intimes. Und wenn ich dann quasi in einem Opernhaus oder in einer Philharmonie zulasse, dass mich etwas übermannt und ich dann in Reihe 14 sitze und einfach hemmungslos weine, da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. Und ich glaube, dass dieser Raum aber im Konzertleben dafür da ist und im Grunde auch ein geschützter Raum ist. So ein bisschen wie ich halt weiß, dass es auf diesen Moment zuläuft. Es hat also, wie soll ich sagen, eine kontrollierte Enthemmung. Und das ist vielleicht auch was Besonderes bei der Musik.
Ja, während Christoph Altstedt das gerade erzählt hat, musste ich an was denken, und zwar an Flirten. Also Musik heizt ja immer wieder deine Erwartungen an und verheißt so eine Erfüllung, aber kann auch in letzter Sekunde vielleicht nochmal zu was ganz anderem werden. Ist eigentlich wie Flirten, oder? Also, und wenn die Musik dann das liefert, dann werden alle Register gezogen.
Vorfreude ist die schönste Freude. Eigentlich ist es ja auch irgendwie die Anleitung zu jedem Genuss. Ich glaube, wenn du irgendwas versprichst und du hältst es doch nochmal so ein bisschen zurück und dann versprichst du es nochmal, du hältst es noch ein bisschen zurück, nochmal und du hältst es noch ein bisschen zurück, ja, dann wird es doch eigentlich immer schöner, oder?
Hä?
Wie?
Was erzählst du mir hier?
Ja, pass auf, ich demonstriere jetzt einfach mal an Musik, okay? Das ist jetzt S-Dur und das ist ein B-Dur mit einem Nonenvorhalt und einer Terz im Bass.
Ja, sehr viel Musiktheorie gerade.
Ja, ich wollte es dir auch erstmal erzählen. Aber was ich sagen will, ist, immer wenn dieser B-Dur-Akkord kommt, dann weißt du, gleich kommt wieder irgendwas, was dich irgendwie so ein Stück weiterbringt. Das heißt, das ist Born Slippy hier von Underworld. Der ganze Track ist eigentlich minutenlang darauf angelegt, dass im Prinzip die ganze Zeit so eine Vorfreude geschürt wird. Vorfreude, Vorfreude, Vorfreude. Aber es dauert wirklich ewig lange, bis es dann mal so richtig losgeht. Aber ich finde, das ist eigentlich das Allerschönste daran. Weil, habe ich ja gesagt, dieses Kribbeln im Magen, die Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja, ist hier so ein Schleifeneffekt eigentlich. Die Musik ist relativ einfach gestrickt. Bei Wagner zum Beispiel, bei Richard Wagner, war es ein bisschen anders. Der war nämlich etwas komplizierter unterwegs.
Krasse Überleitung. Du jetzt irgendwie so einfach so random auf Richard Wagner. Du meinst den Opernwagner, ne?
Ja, genau. Also ich habe nämlich mal nachgeschaut, wie das ist. Also welche Musikrichtungen am meisten Euphorie verbreiten. Da stand dann Techno, Romantik und Wagner als Meister der musikalischen Ekstase. Was denkst du, warum?
Boah, ich glaube, wenn ich die meisten Leute fragen würde oder so, dann würden die mir sagen, ja, Wagner ist ja schon so ein bisschen wie Techno oder Wagner, haha, das ist ja ganz viel so Heavy Metal. Das hört man auch immer wieder, aber für mich ist Wagner weder Techno noch Heavy Metal. Es ist das totale Gegenteil. Immer wenn ich Wagner höre, dann denke ich, das ist wunderschön und das ist vor allen Dingen zeitlich unfassbar ausgedehnt. Das ist oft unglaublich leise und lang.
Deinen Eindruck habe ich dir mal mitgebracht. Das ist nämlich der Punkt in Wagners Mild und Leise, also aus Tristan und Isolde. Es geht um den Liebestod von Isolde. Da ist genau das, also aus der Stille raus wird die Musik so lange gesteigert, so lange ausgedehnt, bis es eigentlich fast nicht mehr ertragbar ist, um diesen Tod ja auch musikalisch darzustellen. Und das macht er schon sehr gut.
Das Krasse ist, in dem Moment, wo du mir das erzählst, kriege ich tatsächlich Gänsehaut. weil ich jetzt halt auch schon so weiß, das geht ewig so weiter. Klar, ich kenne das Stück irgendwie, ich habe das auch schon mal gehört. Aber es ist ja wirklich so, das ist wie so eine Ewigkeit von Lust, von Glück, ne?
Ja, man wartet lang. Es ist eigentlich so ein musikalisches Auf und Ab.
Yo, Charlie XCX, das ist jetzt eher der Zuckerschock, aber ich muss sagen, die schnell wirkende Pille, das funktioniert bei mir irgendwie auch, werd auch gerade ein bisschen euphorisch.
Kapitel 3. Ekstase.
Ekstasis? Generell das Erlebnis des Heraustretens im Sinne des Außer-sich-Seins umschreibt insbesondere auch Zustände der religiösen Raserei und Rauschzustände, die angestrebt und oft kollektiv erlebt werden.
Jo.
So.
Rauschzustand. Merkst du ganz deutlich bei der Stimme, oder? Obwohl, ich habe dich gerade so im Club gesehen. Ich habe mir gerade vorgestellt, Lena steht im Club, tausende Leute um sich rum und sie so, I don't care.
Guter Song, der macht mich immer euphorisch.
Ja, mitsingen auch dein Ding, oder?
Voll.
Wobei, mitsingen ist wirklich nicht das Schlechteste, denn singen kann helfen beim euphorisch werden.
Das Singen euphorisiert, das kann ich nachvollziehen, weil ich eben auch bei der Vorbereitung dieses Podcasts nochmal überlegt habe, wann war ich denn selber als Performer mal wirklich euphorisiert? Und da sind mir zwei Sachen nochmal wirklich in den Sinn gekommen. Und das eine war H-Moll-Messe, das andere war Brahms Requiem. Und beide Male waren Hochschulchor. Und das habe ich als unheimlich euphorisierend im Sinne von überschwängliches Glücksgefühl in Erinnerung, weil erstens das Repertoire natürlich besonders, aber dieses Singen unter Menschen als sozusagen gemeinsames Erleben, Atmen, berührt sein, das fand ich wirklich, wirklich außergewöhnlich schön. Aber das ist für mich nicht zu vergleichen mit dem Singen in einem Fußballstadion.
Und da ist Christoph Altstädt irgendwie ganz bei mir. Also ich sag mal, gemeinsames Singen finde ich auch total euphorisierend. Und ich singe tatsächlich sogar im Stadion manchmal ganz gerne mit. Und das ist ja dann eher nicht so ein Singen, das ist so ein Grölen. Aber so eine riesige Energiemenge von grölenden Fans, die macht mir dann irgendwo auch Angst. Manchmal ist es nicht mehr schön, denn ich stelle mir dann irgendwann meistens auch vor, boah, was ist jetzt eigentlich, wenn diese riesigen Massen jetzt nicht mehr einen schönen Text singen oder so einen anfeuernden für ihre Mannschaft, sondern irgendwas ganz Schlimmes. Und das passiert ja auch in Fußballstadien, dass dann irgendwie so Hass verbreitet wird oder so, ne?
Vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber auf Sylt gab es auch mal einen euphorischen Moment einer Menge. Viele Leute haben einen Song mitgegrölt, aber das hatte leider negativen Beigeschmack.
Ja, das waren dann ja diese richtigen Nazi-Parolen, die auf Sylt mitgegrölt worden sind. Und dann haben die Leute ja anschließend auch irgendwie gesagt, naja klar, sie waren betrunken oder schlimmer noch, die haben erklärt, sie seien einfach so total euphorisch gewesen und haben dann sowas Furchtbares gesungen.
Es war halt der euphorische Gemeinschaftsmoment und dann haben sie nicht mehr so ganz verstanden, was hier gerade passiert, was die Sache nicht wirklich besser macht.
Macht aber die Sache nicht besser und ist auch nicht entschuldigend, aber ja, man versteht dann irgendwie, wieso man auch jahrzehntelang in Deutschland gesungen hat, gerade mit singende, mit grölende Deutsche, sollte man eigentlich vermeiden. Also man sieht ja auch irgendwie so, die deutsche Musik nach dem Krieg, die war nie so konzipiert, dass man da mitsingen konnte. Zumindest so die Kunstmusik oder so. Zwölftonmusik, serielle Musik, das ist keine Mitsingmusik. Und das hat einen Grund in Deutschland. Und der Grund, den hat man zuletzt auch wieder in Sylt gesehen, fürchte ich.
Hören wir uns vielleicht nochmal Musik an, die dieses euphorische Gemeinschaftsgefühl schafft.
Jakob.
Wenn jeder an einem Strang zieht und jeder spürt sofort diesen Impuls des anderen und geht mit.
Das ist im letzten Satz von Schostakowitschs Trio Opus 67. Da trümmerst du als klavierspielender Mensch einfach nur noch auf den Laden ein, du machst dein Cello fast zu Kleinholz und als geigender Mensch schrappst du da einfach nur noch rum, was das Zeug hält. Da geht wirklich beinahe alles kaputt.
Aber lustig, weil dein Musikbeispiel passt eigentlich dazu, was ich dir auch noch erzählen wollte, nämlich, dass es konkrete Techniken gibt, um diese Gefühle, also euphorische Gefühle, zu provozieren. Zum Beispiel Lärmen auf Instrumenten, passt sehr gut dazu.
Ja, hat er gemacht.
Schreien, da bräuchten wir vielleicht jetzt noch ein Beispiel. Oder auch, wenn man die Musik wirklich spürbar macht, also Vibrationen, so spürbare Fühlfrequenzen, die zum Einsatz kommen. Oder halt auch ein Tempo, das am Rand der Musizierbarkeit ist. Lautstärken, die an der Schmerzgrenze sind.
Ja, dann nehmen wir nochmal. Da habe ich noch was, Lena. Rand der Musizierbarkeit, laut an der Schmerzgrenze. Ja, ich kann mir vorstellen, die Jungs proben mit Ohrenstöpseln. Ich wage einfach zu behaupten, das sind ausschließlich Jungs, die da spielen. Disgorge, die halten sich, zumindest sagt es das Internet, für die härteste Metalband, die es auf diesem Planeten gibt.
Oh. Okay.
Kann man machen? Macht dich euphorisch?
Nicht so sehr jetzt bei mir gerade. Also nichts gegen Metal. Da gibt's schon tolle, vor allem wenn vorne eine Frontsängerin steht, die Operngesang studiert hat. Das würde mich euphorisch machen. Das jetzt allerdings nicht so.
Ja, nee, dann kann man nicht machen.
Wenn wir mal zurück zur Klassik gehen nochmal. Ich finde ja persönlich immer das Finale einer Sinfonie sehr stark. Also die haben für mich sehr häufig so einen euphorischen Charakter. Die letzten Akkorde, die zeigen so diesen Gewinnermoment und was alles passiert ist bisher nochmal auf das Kleinste zusammengepfercht, die letzten Töne.
Ja, ich frage mich dann allerdings auch immer, bei so einem Finale von der Sinfonie, wird man da so total glücklich oder euphorisch, weil einfach die Musik so euphorisch ist? Oder wird man da so glücklich, weil davor schon so viel passiert ist in der Sinfonie? Die war ja dann schon eine halbe Stunde dran, bevor man in diesen Zustand gerät.
Aber die Hausaufgabe bleibt, nämlich sich selbst sozusagen mit Musik auseinanderzusetzen, Musik zu hören und auszuwählen und zu schauen, welche Musik gefällt mir eigentlich, welche Musik löst etwas in mir aus und sich vielleicht auch auf was einzulassen.
Ich würde sagen, wir bringen mal alles zusammen an Erkenntnissen, was wir haben. Bei Euphorie passiert sehr viel im Gehirn.
Biochemische Prozesse, also die kann man tatsächlich messen und vor allen Dingen kann man die auch unterbrechen und dann weiß man, da ist was passiert oder eben nicht.
Dann sind viele Leute euphorischer, wenn sie das Stück kennen, wenn sie eine Art Erinnerung an die Musik haben oder auch eine gewisse Vorfreude.
Und das hängt dann wieder damit zusammen, dass man sich natürlich auch auf Euphorie vorbereiten kann, über eine Erinnerung zum Beispiel.
Euphorie kann auch unterschiedlich sein. Es kann fetzig sein, aber es kann auch sehr berührend sein. Zum Beispiel wie bei Wagner, wir haben es gehört, leise und langsam. Das kann auch Euphorie auslösen.
Also total unterschiedlich. Aber noch besser wird es mit der Euphorie, wenn man sogar was zu der Musik macht.
Ja, wenn man singt oder wenn man selbst Musik macht, das ist eigentlich für viele der euphorischste Moment.
Und da sind wir eigentlich wieder bei Dion dem Cello, oder?
Wie wär's mit den 12 Cellisten von den Berliner Philharmonikern?
Ja, damit. Ich werde euphorisch.
Da war ich auf meinem ersten und einzigen Konzert bisher von Ihnen und da haben Sie ganz am Anfang Klengels Hymnus gespielt und das ist auch so, dieses Stück baut sich auf und da hat sich in mir so eine Euphorie ausgebreitet.
Das schwelgt so richtig, ne?
Und jetzt kommt die Steigerung. Rückenschauer. Sag ich da nur.
Die Chill-Forschung. Jetzt keine Magnete an Lenas Kopf.
Aber so können wir eigentlich nicht aus der Folge rausgehen. Brauchen wir noch was Fetziges, oder?
Hast du was zum Mitsingen?
Vielleicht. Ich würde sagen, hören wir das letzte Stück noch rein. Bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr jetzt denkt, über Musik und mentale Gesundheit, da will ich noch mehr wissen, denn letztlich geht es darum ja auch beim Thema Euphorie, dann checkt doch mal den Podcast Classic Crush aus von unserem Kollegen Simon Höfle. Der spielt selber Trompete.
Und er trifft alle zwei Wochen junge, spannende Musikerinnen und Musiker in diesem WDR-Podcast.
Ja, und den gibt's in der ARD-Audiothek und Classic Crush, dein Match mit klassischer Musik, findet man natürlich auch überall da, wo man Podcasts findet.
Und den Link in den Shownotes.
Das war Fühlst du's? Was Musik mit uns macht. Und wenn die Folge auch was mit dir gemacht hat, dann klick gerne auf Abonnieren und empfehle uns weiter. Wir sind zuerst mit allen Folgen in der ARD-Audiothek und dann überall, wo es Podcasts gibt. I seek to
secure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.